Hallo und herzlich willkommen zum Schallwandler. Mein Name ist Manuela Krause und heute habe ich das große Vergnügen und unterhalte mich für euch mit Chris Liebing. Chris Liebing, der nun seit fast 30 Jahren in der Szene mitmischt, ist eines der Urgesteine des Techno. Egal ob Love Parade, Mayday oder Time Warp, Chris Liebing war garantiert dabei. Und noch immer reist er als DJ rund um den Globus und spielt in den angesagten Clubs und auf den großen Festivals. Das Auflegen ist nach wie vor seine größte Leidenschaft. Angefangen hat der gebürtige Gießner mit Hip-Hop, Soul und House, bevor ihn das Techno-Fieber erfasst und seitdem nicht mehr losgelassen hat. Ganz gleich, ob als DJ, Produzent, Partyveranstalter, Radiomoderator oder Labelbetreiber. Modulierte, tiefe Bässe und treibende Rhythmen stehen im Zentrum seiner Arbeit. Und es scheint, was diese anbelangt, wird Chris Liebing einfach nicht müde. Im Gegenteil, der Mann steckt voller Energie und Tatendrang. Ein Macher eben. Und genau so, wie er bei seinen DJ-Sets die Crowd auf dem Dancefloor immer wieder, immer weiter pusht, treibt er auch sich selbst an, stets noch weiter zu gehen. Trotz der langjährigen Erfahrung und der Routine, die jede Arbeit mit sich bringt, wenn man sie lang genug ausführt, hat sich Liebing zwei ganz wichtige Eigenschaften erhalten, die ihn auszeichnen: seine Offenheit und seine Neugierde. Zynismus und Nostalgie liegen ihm fern. Stattdessen geht Chris nach wie vor mit einer großen Verspieltheit durchs Leben, probiert Dinge aus, experimentiert, scheitert und verbessert sich. Dabei bleibt er zielstrebig und wo ihm selbst die nötige Disziplin oder Erfahrung fehlt, holt er sich Unterstützung von Experten. Das gilt für sein Fitnessprogramm genauso wie für seine Musik. Auf dem Kultlabel Mute erscheint nun ein neues Album von Chris Liebing, wofür er unter anderem einen Helden seiner Jugend gewinnen konnte, einen Text für ihn einzusprechen. Denn auch das macht ihn aus. Chris ist nicht nur der Superstar-DJ, den viele kennen und umschwirren, sondern selbst ein großer Fan.
Die allererste Frage, die ich mir überlegt habe, ist: Welche Beziehung hast du zu Björn Borg?
Oh, das ist eine gute Frage, weil ich habe eine richtig gute Beziehung zu Björn Borg irgendwie. Ich bin mit Tennis aufgewachsen. Also ich habe viel Tennis gespielt früher. Und es war genau meine Zeit, Björn Borg, John McEnroe. Und ich war dann doch immer auf der Seite von John McEnroe eigentlich.
Okay, aber die falsche Frage, doch die falsche Frage.
Nee, nee, nee. Aber dieser Bezug zu Björn Borg, das war einfach in unserer Generation, ich sag mal, Tennisspieler, als ich so 12, 13 war und fast wirklich jeden Tag so 4-5 Stunden auf dem Platz verbracht habe. Das waren unsere Vorbilder, logischerweise. Mhm. Ivan Lendl, Jimmy Connors und sowas. Mhm. Und Björn Borg und John McEnroe waren natürlich die herausragendsten Spieler in dieser Zeit. Aber das war ja nicht nur diese herausragenden Spieler, sondern auch die herausragenden Charaktere, die dahinter standen. Björn Borg, der ruhige Schwede und dann der durchdrehende John McEnroe, womit ich mich mehr identifizieren konnte, weil mein Schläger flog auch relativ häufig in den Zaun rein.
Okay.
Und ich habe mich auch oft aufgeregt über Schiedsrichter oder sonst was, über Bälle aus und sowas. Und das war damals wirklich so, man hat entweder Björn Borg gut gefunden oder John McEnroe. Mhm. Und ich war immer so ein bisschen in der Mitte verteilt, aber habe mich dann immer doch irgendwie auf die Seite von John McEnroe geschlagen, weil ich aber auch immer so Amerika fixiert war. Mhm. Das kommt auch noch irgendwie so dazu.
Aber wie bist du generell zum Tennis gekommen? Hat da diese Leidenschaft geweckt?
Das war einfach bei uns auf dem Dorf so. Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, wir hatten einen kleinen Mini-Tennisclub und mein Vater war da irgendwie im Tennisclub mit am Anfang irgendwie, als er gegründet wurde, im Vorstand. Und dann hat man eigentlich Dann habe ich so angefangen mit 8, 9.
Okay, richtig, schon als kleiner Junge.
Als kleiner Junge, okay, auf dem Tennisplatz zu stehen und zu spielen dort. Und dann bin ich, als ich dann Jugendlicher war, war ich dann irgendwie gut genug, dass ich in den nächstgrößeren Ort, Gießen, im Tennisverein gespielt habe. Und dann habe ich eine Zeitweise auch noch in einem anderen Tennisverein gespielt, der auch so Oberliga und sowas gespielt hat. Mhm. Und habe dann auch noch ein bisschen mein Geld als Tennistrainer verdient. Bis dann irgendwann, da war ich wohl so 22, 23, da habe ich gemerkt, ich bin über mein Zenit Elite logischerweise hinaus. Ich habe es nicht geschafft, wirklicher Profi zu werden oder richtig gut zu werden. Dafür flog der Schläger zu oft in den Zaun. Und das weiß ich noch ganz genau. Bin irgendwann mal bewusst nach Hause gekommen und habe meinen Tennisschläger in den Schrank gestellt und habe zu mir selber gesagt, das war's jetzt. Ich spiele jetzt nur noch als Hobby, das war's für meine komplette Tenniskarriere. Und das war auch so der Zeitpunkt, als ich 22, 23 war, wo das Nachtleben und die Musik in Konkurrenz stand zu meinem tagsüber, sag jetzt mal, Schule, Uni, Sport. Da musste ich irgendwann Entscheidungen treffen, weil ich samstags nachts als DJ schon gespielt habe irgendwie.
Ah, okay.
Meistens so bis 2, 3 Uhr in Gießen in so einem Club und dann aber schon am nächsten Morgen um 9 Uhr die ersten Rundenspiele von diesen Mannschaftsspielen Tennis hatte. Und das war dann so, nach einem Jahr habe ich schon gesagt, Jungs, ich kann das nicht mehr, ich muss bei euch aufhören.
Ja. Das irgendwie steht und passt nicht so gut zusammen. Genau. So nachts
das war eine interessante Kombo irgendwie.
Dann ein paar Stunden später gleich auflegen.
Exakt.
Was ich ganz spannend fand, weil ich hatte vorher gelesen, halt, dass du Leistungssport gemacht hast und auch jetzt noch viel Sport machst. Und das mit dem Tennis habe ich erst viel später entdeckt. Da musste ich eine Weile recherchieren. Das habe ich in einem englischen Interview gefunden. Und wir haben die ganze Zeit, also mit einem Freund, wir haben dann überlegt, was denkst du, was für einen Sport macht der? Und dann waren wir uns beide schon einig, so, es muss irgendwie ein Leistungs- oder Ausdauersport sein. Und sehr spannend fand ich dann die Parallele, dass du auch gerne so Skitouren fährst. Bevor ich jetzt sage, was ich gedacht habe, frage ich dich mal, gibt es da für dich eine Parallele zu deiner Arbeit als DJ auch oder ist das jetzt so ein Hirngespinst, so eine Parallele, die ich gesehen habe? Ich fand das total passend.
Also ich würde gerne deine Parallele gleich mal hören, aber ich kann dir sagen, wie es bei mir aussieht. Ich sehe da ganz viele Parallelen. Gerade bei Sport und auch beim Musikmachen, egal ob du jetzt irgendwie Kletterer bist, ob du jetzt Schlagzeuger bist oder sonst irgendwas, du bist einfach in dem Moment drin. Und das ist das, was eigentlich auch alle Sportler irgendwie reizt. Das ist egal. Jeder hat irgendwie seinen eigenen Zugang zum jetzigen Moment. Ob man das Marathonlauf macht, dass man einfach irgendwann wirklich so im Trott ist, dass man läuft, das ist ja der Punkt, den man erreichen will irgendwie. Gedanken abwerfen. Das willst du erreichen auf der Tanzfläche, das willst du erreichen als DJ, während du spielst. Wir denken immer noch alle viel zu viel. Und das ist das halt, was ich beim Skifahren so mag, dass du irgendwann so in der Natur, klar, die Natur ist erstmal schon so ein Zugang zum Dasein, um alles andere abzuwerfen, das groundet dich irgendwie und dass du dann wirklich dich konzentrieren musst, dass du hier bist. Nicht, dass du nachdenkst, was könnte mir hier passieren, was könnte da passieren, sondern dass du alles in dem Moment im Blick hast. Natürlich wissen, was alles passieren kann, weil alpine Sportarten sind gefährlich, aber dass du nicht mit deinen Gedanken irgendwie abschweifst und sonst was und hängst am nächsten Baum, das willst du natürlich nicht. Das sind meine Parallelen, das sind die Momente, in denen ich mich extrem wohlfühle. Eigentlich jeder, denke ich jetzt mal. Was war das, was du gedacht hast?
Ich habe vor allem, also das Erste, was mir aufgefallen ist, weil in deinem Podcast sagst du ja auch manchmal, dass du, wenn du Sets nochmal spielst, dass du sehr gerne als Erster auflegst. Und dann dachte ich, okay, wenn jemand gerne Skitouren geht, dann gibt es ja auch so einen Typus, der möchte unbedingt als Erster gehen, um seine Spuren zu hinterlassen. Und ich dachte, okay, das könnte schon mal so eine Parallele sein.
Das ist eine interessante Parallele. Das kommt aber weniger hin, weil beim Skifahren mache ich das so, es wäre für mich alleine zu gefährlich und auch für mich alleine zu gefährlich, der Anführer zu sein, weil ich mich nicht genug auskenne. Okay. Dafür bin ich zu wenig in den Bergen und dafür habe ich einfach nicht die Zeit dafür. Mhm. Deswegen, ich habe einen guten Freund, jetzt schon seit 15 Jahren in den Bergen, der ist Schweizer Skiguide. Jedes Mal, wenn ich die Schweiz mache, gebe ich quasi die Verantwortung ab. Das heißt, ich habe jemanden, der vorausfährt.
Okay, dem du vertrauen kannst.
Dem habe ich komplett vertrauen, der weiß genau, wo wir hin können, was wir machen können, welche Touren wir machen können, wo ich es noch schaffe, hochzuklettern, wo ich noch schaffe, runterzukommen. Und der passt auf mich auf. Deswegen kann ich mich dem hingeben. Das mit dem am Anfang Spielen liegt eigentlich eher daran, nicht unbedingt, dass ich dann meinen Stempel aufdrücken kann. Das macht man ja eher am Ende der Nacht, dass die Leute nach Hause gehen, oh, was hat er da gespielt? Diese Momente, das, so wie ich auch als DJ angefangen habe, die ersten Leute in den Club kommen. So wie du dich früher gefühlt hast, wenn du schon am Anfang im Club kommst, gehst mal in die Bar, guckst dich rum, trinkst einen Drink. Und für die Leute will ich die richtige Hintergrundmusik spielen. Also für die Leute will ich genau das spielen, dass man denkt, so, jetzt sitze ich da und dann haben wir so einen groben Überblick, jetzt sind ein paar mehr Leute da, vielleicht sieht man es jetzt ein bisschen an, dass der Erste vielleicht mal denkt, ich stelle mich mal hin und bewege mich ein bisschen, dass der Zweite denkt, vielleicht gehe ich jetzt mal auf die Tanzfläche. Das sind die spannenden, tollen Momente, irgendwo, wo man das so aufbauen kann.
Eine kurze Unterbrechung. Diese Folge wird gesponsert von Beyer Dynamic. Hörer des Podcasts erhalten im Onlineshop von beyerdynamic.de bei Bestellungen von über 100 Euro kostenlos die Beatbird In-Ears im Wert von 35 Euro dazu. Beim Checkout müsst ihr nur das Stichwort Schallwandler, alles groß, eingeben. Infos zum Kopfhörer findet ihr auf www.beyerdynamic.de/ beat-bird mit Y.
Was du gesagt hast mit deinem Freund, praktisch, dass du dem vertrauen kannst und dass der den Weg kennt und auch die Gefahren, wenn du auflegst, glaube ich, jeder, der auf den Dancefloor geht, der kann dir in dem Moment vertrauen, weil du kennst auch den Weg. Also man hat so bei deinen Sets, wenn man das anhört, auch so über einen längeren Zeitraum oder so, hat man schon das Gefühl, und jetzt kommen wir nochmal zu der Parallele, es gibt so Etappen. Und jetzt so beim Berggehen auch, hast du ja auch diese Etappen. Dann gibt es so Momente, dann ziehst du wieder an und jetzt aber nochmal weiter. Wenn man denkt, jetzt könnte eigentlich so mal so, nee, und jetzt nochmal so, ne? Ja, das passt auch wieder zu diesem Ausdauersport.
Da gebe ich dir komplett recht, da ist eine Riesenparallele dabei irgendwie, weil du gehst hoch und runter und genauso machst du das da auch. Ich meine, wir können, ich glaube, das ist so bei uns halt so drinnen, das ist relativ menschlich irgendwie. Mhm. Wir können ja nicht die ganze Zeit auf 100% irgendwie funktionieren und arbeiten. Wir müssen immer mal wieder runterkommen. Und das ist bei längeren Sets genau das Gleiche, wie es ganz natürlich in der Natur funktioniert, wenn ich auf den Skiern auf einem Berg bin. Mhm. Logischerweise gehst du hoch und runter. Und das hat die Natur schon so vorgegeben, dass es perfekt für uns eigentlich ist. Und wir brauchen immer wieder mal anstrengende Etappen, um dann auch wieder die Entspannung zu genießen. Brauchen wir die Spannung, um die Entspannung zu genießen, genauso umgekehrt. Und das ist exakt genau das Gleiche. Wie ein langer, toller Tag auf dem Berg, da gratuliere ich dann auch immer meinem Guide für oder meinem Kumpel, dass ich also jedes Mal wieder begeistert bin, wow, was für ein Tag. Also das war wirklich, du bist durch verschiedene Phasen gegangen, auch mental und du warst mal hier, warst mal da und hast gedacht, bist jetzt on top und das war's jetzt, aber dann geht's nochmal rund und dann geht's vielleicht irgendwie nochmal irgendwie in ein dunkles Tal, wo du denkst, wo bin ich jetzt irgendwie, aber dann läuft man wieder irgendwie eine Stunde hoch und hat dann plötzlich die tollste Sonne und fährt wieder einen Tiefschneehang da runter. Und im Grunde genommen ist das auch nur eine Journey, es klingt manchmal trivial, weil das jeder DJ so sagt, das ist die Journey, aber die willst du eigentlich erreichen. Und das will ich ja auch auf der Tanzfläche erreichen. Und dieses Vertrauen ist das, was man über Jahre hinweg aufbaut mit dem Publikum, glaube ich. Also ein Großteil des Publikums. Es sind natürlich auch Leute im Publikum, die das nicht kennen. Aber die, glaube ich, schließen sich dann dem Rest ungefragt an. Mhm. Und sie gucken sich vielleicht drum, naja, wenn die jetzt weiter tanzen, tanzt vielleicht auch mal weiter. Wird schon irgendwie seinen Sinn haben, dass der da oben steht und spielt. Mhm. Mal gucken, wo es uns hinführt. Und das ist das Tolle, wenn du irgendwann mal wirklich so in so einem Punkt bist, wo die Leute dir auch echt vertrauen und folgen, wo du auch mal irgendwie durch ein dunkles Tal gehen kannst. Mhm. Wo normalerweise einer da stehen würde, was ist das jetzt? Das interessiert mich aber gerade nicht und das ist ein bisschen langweilig sogar. Aber dadurch baust du eine Atmosphäre auf, wo du dann danach, wenn das passiert, paff, wieder aufgehen kannst. Wow, die Sonne kommt raus.
Und dann ist der Kontrast eigentlich auch nochmal stärker als vorher, oder?
Ganz genau.
Sag ich mal, wenn jemand so lange wie du im Geschäft ist, ist ja auch, dass du natürlich auch von deiner Erfahrung profitierst. Aber hattest du zum Beispiel auch in jüngeren Jahren, weil ich kenne das oder ich sehe das manchmal so bei DJs, die sind dann voll drin, also auch gerade wenn sie so mit viel Equipment und du hast ja auch sehr viel Technologie und irgendwann verlieren sie aber, dann hängen sie so in ihren Sachen und verlieren den Kontakt zum Publikum. Ist dir das auch mal passiert am Anfang? Ist das was man auch lernen muss, gleichzeitig im Hier und Jetzt alles unter Kontrolle zu haben, was so technisch am Start ist und aber trotzdem die Connection zu den Leuten draußen zu behalten?
Das ist definitiv ein Problem. Also das ist auch für viele ein Problem, die zu viel Technik benutzen irgendwie. Das ist aber auch eine Charaktereigenschaft, glaube ich. Das ist eine persönliche Sache. Ich kenne auch viele Acts, die gucken kein einziges Mal hoch und interessieren sich gar nicht für das Publikum, machen aber trotzdem sensationelle Musik. Ja? Es gibt DJs, die interagieren sehr, sehr krass mit dem Publikum. Es gibt welche, die interessiert überhaupt nicht, ob Publikum da ist oder nicht. Aber jeder hat so seine Fans, jeder hat so sein Ding. Mein Ansatz war eigentlich immer so, ich möchte interagieren, weil ich bin auch irgendwo ein Entertainer. Ich sehe mich auch so. Mhm. Ich glaube auch immer selber von mir, dass wenn ich irgendwann mein Instrument gelernt hätte oder irgendwie toll singen könnte, dass ich vielleicht in einer Band geendet wäre und würde auf einer Bühne so stehen. Aber ich habe das mit meinem Equipment so gemacht, dass ich das Schritt für Schritt immer wieder weiterentwickelt habe. Das heißt, ich habe immer mich bemüht, nicht zu viel Equipment zu haben, was mich jetzt ablenken würde von dem, was ich eigentlich machen will. Mhm. Du hast aber natürlich diese Momente, weil irgendwann kommt mal ein neues Stück Equipment raus, wie ein nagelneuer Mixer. Und dann hast du mal ein paar Gigs, wo du so viel beschäftigt bist, immer noch die Knöpfe zu finden und genau zu wissen, wo das ist, egal wie du vorher übst, dass du vielleicht mal den Kontakt zu dem Publikum verlierst. Da spielt aber dann die Routine wieder eine Rolle. Mhm. Wenn du das schon über 20 Jahre gemacht hast, weißt du, wie du damit damit umgehen muss, dass das kaum einer irgendwie hinkriegt und merkt. Aber das ist ganz wichtig und ich vergleiche das auch immer irgendwie dieses Setup, was man benutzt. Mhm. Sei es jetzt einfach nur CD-Spieler oder eine Maschine oder irgendwelche Software. Man sollte die gut kennen. Das ist der Witz dabei. Also es ist genauso wie ein Gitarrist. Wenn ein Gitarrist irgendwie 10.000 Stunden lang seine Gitarre lernt, dann muss er nicht unbedingt mehr auf seine Akkorde gucken, wo er seine Hände hat, sondern er kann spielen und das gleichzeitig den Kontakt zum Publikum aufrechterhalten, hat sein Instrument einfach im Griff und kann aus dem Flow heraus agieren. Mhm. Und die Kreativität ist ungehindert, weil du musst nicht nachdenken, was als nächstes du für einen Griff anwenden musst.
Klar.
Und das ist genau das Gleiche bei einem DJ. Ich versuche mein Setup so beizubehalten, dass ich nicht nachdenken muss, was ich wo drücken muss, damit was wie passiert, sondern dass das einfach heraus passiert.
Aus dem Flow, das heißt, du kannst ganz intuitiv mit allen Tools spielen, weil du genau weißt, wie was funktioniert.
Richtig, und dass du manchmal irgendwie durch die Kombinationen, die so vielfältig sind, eigentlich im Grunde genommen irgendwann mal auf den Punkt bist, dass du deine Hände beobachtest, wie plötzlich was passiert und du plötzlich was hörst und denkst, wow, das ist super, was gerade passiert. Und das finde ich auch das Tolle beim DJing, dass da so viel Spontanes immer noch passieren kann bei jedem Gig. Und das ist dann auch die Erfahrung, die mitspielt, logischerweise. Du hast mehr Musikwissen. Und ich sage auch immer irgendwie so, je älter ein DJ wird, umso besser wird er eigentlich. Da gibt es auch ein paar Artikel drüber. Ich habe mal einen gelesen, Don't Trust a DJ Under 46. Das ist in einem englischen Musikmagazin, habe ich den Artikel mal gelesen, den kann man bestimmt auch googeln, der ist hochinteressant. Also da wird wirklich drin aufgelistet auch, dass man als DJ im Gegensatz zu vielleicht einer Rockband eine ganz andere Zyklus hat und auch im späteren Leben noch eigentlich viel besser werden kann.
Dann ist halt, glaube ich, wichtig, dass man dafür sorgt, dass man fit bleibt, oder?
Ganz
ich meine,
genau.
Es gibt ja leider auch viele DJs, die hören dann schon sehr früh nichts mehr. Ja. Wie machst du das, wenn du auflegst? Arbeitest du mit irgendwelchen Gehörschutzen oder
auch nee, nicht? Ich habe auch schon Gehörprobleme. Das fällt dann auf in größeren Gruppen, wenn man nachts in einem Restaurant oder sowas sitzt. Das Erste, was man verliert, sind so um die 4000 Hertz herum. Und das ist die Klarheit der Sprache. Also da habe ich auch so einen kleinen Dip. Ich habe aber einen tollen Ohrenarzt, zu dem ich regelmäßig gehe. Und wir messen regelmäßig und wir testen. Und der sagt immer noch, es ist alles immer noch im Rahmen, es ist okay. Ich habe Ohrstöpsel, die habe ich auch oft auf, aber nicht beim Spielen. Da habe ich das wirklich noch nie geschafft, das irgendwie hinzukriegen. Ich kann aber meine Monitore ganz gut kontrollieren, sodass ich das einigermaßen im Griff habe. Aber ich sehe das auch so, manche Dinge musst du auch opfern. Und ich bin damit okay, sage ich mal, wenn ich vielleicht irgendwie 70 bin, dass ich ein Hörgerät habe. Habe ich mich mit abgefunden, wird so sein. Aber das ist halt einfach so. Manche Jobs bringen das so mit sich, glaube ich.
Du fragst so als Berufsbegleiterscheinung oder sowas.
Ja.
Sowieso der natürliche Verschleiß sind in dem Fall beim DJ dann die Ohren. Was mich auch interessieren würde, eben gerade weil du so viel Equipment benutzt und du sagst gerade, man muss das beherrschen. A, interessiert es mich, ob du dann auch immer übst zu Hause zum Beispiel, also weil du kaufst ja auch regelmäßig neue Geräte wieder oder es gibt immer mal wieder irgendeine neue Technologie oder dann irgendwelche Updates oder so. Also praktizierst du dann erstmal, bevor du damit auflegst?
Ich bin grundsätzlich eigentlich ein relativ fauler Mensch.
Okay.
Also grundsätzlich. Was auf der einen Seite sein Gutes hat, weil ich habe, glaube ich, ein großes Improvisationstalent. Das muss man aber ein bisschen differenzieren jetzt. Die Entwicklung der Technologie versuche ich auch mit zu beeinflussen. Das heißt, ich arbeite auch mit den Firmen zusammen, die diese ganzen Dinge herstellen, die die Software programmieren, das ist zum Beispiel Native Instruments oder die Hardware machen. Allen & Heath sind so Firmen, die Mixer herstellen. Da ist auch eine enge Zusammenarbeit, schon seit 15 Jahren eigentlich. Wir reden viel miteinander, wir entwickeln die Dinge zusammen. Von daher bekommst du vorab Versionen, die du zu Hause testen kannst. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie mir ein neues Setup zusammenbaue und sage, das übe ich jetzt erstmal für 4 Wochen zu Hause.
Okay.
Also A, habe ich die Zeit gar nicht dafür und B, würde ich auch nicht den Nerv haben, das ist nicht das Gleiche. Klar weiß ich, weil ich es ja selber mit aushacke, was man damit machen kann, was welcher Knopf macht. Ich setze mich aber jetzt nicht hin abends und lerne das auswendig.
Okay.
Das ist dann wirklich so hands-on. Da kannst du auch alle anderen DJs fragen. Wenn jemand sein Setup wechselt, gibt es immer diese Phasen von einem Monat, wo du wirklich so vor deinem Setup stehst, was ist jetzt hier los? Aber du versuchst halt so zu machen, dass die Leute nicht mitkriegen, weil realistisch gesehen hast du die Zeit nicht, das zu Hause permanent zu üben und es sind auch nicht die gleichen Voraussetzungen.
Na klar.
Ja, du kannst dir zu Hause ganz tolle Methoden ausdenken, aber du stehst dann plötzlich auf einer Bühne und dir fallen ganz andere Dinge ein, die du machen kannst. Und da gebe ich mich lieber auch so ein bisschen dem Flow hin und guck mal, wie das so passiert.
Das heißt, du reagierst eigentlich dann auch spontan in der Situation.
Jedes Mal.
Und hast du trotzdem so einen konzeptionellen Ansatz? Oder ich meine, es gibt ja bestimmt auch irgendwie so kleine Detailsvariablen, die du vorbereitest, aber wie viel davon ist schon so als Basis vorhanden und wie viel ist dann in dem Moment wirklich improvisiert?
Also die Basis, die vorhanden ist, ist einfach die Musik, die du vorher schon ausgewählt hast.
Okay.
Also früher war das quasi deine Plattenkiste, die du mitgeschleppt hast. Dann hast du dir so 100 Platten ausgesucht, die du mitnimmst. Das war die Basis, mit der du arbeitest.
Aber da hast du auch noch nicht entschieden, in welcher Reihenfolge.
Du hast die
Musik dabei.
Du weißt einfach, du musst deine Musik irgendwo kennen. Mhm. Ja, du musst die Platten schon mal alle gehört haben und grob wissen, was da irgendwie drauf ist. Das wäre schon von Vorteil. Und dann hast du so eine Basis. Dann kommst du in den Club und dann hörst du, was der andere spielt und denkst dir schon so, ich könnte so weitermachen. Mhm. Und von da an baust du dann auf. Du hast am Anfang natürlich immer so deine 2-3 Tracks, die gerade aktuell sind, die vielleicht dich in einen gewissen Vibe reinbringen, die du erstmal spielen kannst, die nicht irgendwie zu lahm sind, aber auch nicht zu aufregend sind, die so relativ neutral sind, wo die Leute erstmal weiter tanzen, aber wo du erstmal mitkriegst, okay, hier läuft eine Bassdrum, ein Hi-Hat und irgendein Groove, die machen erstmal weiter, mal kurz die Situation checken, wie ich hier weitermachen kann. Mhm. Und das ist dann im Grunde genommen das Einzige, was ich habe. Das ist die einzige Basis. Okay. Der Rest passiert dann komplett spontan.
Okay, cool.
Und das ist ja das Schöne an dem Setup, was ich auch irgendwie so mir mit zusammengebastelt habe über die letzten 15 Jahre entwickelt, hat sich das immer weiterentwickelt. Ist ja nicht so, dass du irgendwann urplötzlich ein komplett neues Setup benutzt. Ist ja nicht so, dass einer irgendwie ein Gitarrenspieler jetzt einfach hingeht, ich fange jetzt an, bei der nächsten Tour Banjo zu spielen oder sowas. Sondern die Gitarre wird immer besser oder die Pedals, die er benutzt für die Gitarre, werden ausgereifter und diese Dinge verändern sich so peu à peu. Und wenn man das irgendwie drauf hat, dann kann man auch in jedes Set oder zu jedem Gig gehen und sagen, okay, ich mache es einfach. Andere, die bereiten ultra viel vor, kann ich auch nachvollziehen. Wenn du manchmal Festivals hast, wo du genau weißt, du hast jetzt hier einen 2-Stunden Festival-Spot, dann habe ich auch schon, dass ich mir vorher mal so eine kleine Plattenkiste virtuell zusammenbaue, wo ich schon weiß, da muss ich nicht unbedingt länger suchen, ich weiß schon grob, was ich mache.
Mhm. Ja. Aber trotzdem lässt du dir da auch wieder
muss
die Freiheit.
Man. Also ne? Das ist der Spaß, den ich daran habe. Mhm. Dass ich in dem Moment denken kann, boah, wenn ich jetzt das da drauf spiele, Wahnsinn, mal gucken, was dann passiert. Mhm. Und nach all diesen Jahren wird diese Begeisterung eigentlich immer mehr, weil du halt immer mehr Möglichkeiten hast, diesen Schritt zu gehen. Eigentlich. Das ist das Schöne daran. Ich kann behaupten, dass mir das DJ mehr Spaß macht als je zuvor. Und das sage ich irgendwie schon seit 10 Jahren.
Hast du es auch mal gesagt, dass du jetzt nicht so Stücke oder das auch schon damals bei den Platten, ne, dass du halt nicht eine Platte auflegst und jetzt 7 Minuten wartest, so Däumchen drehen oder Social Talk, so bis vorbei, sondern dass du auch dann immer was machst. Und was ich so spannend finde, dass du eigentlich aus jedem Stück wieder was Eigenes machst. Also dass du praktisch eher, das ist ja fast so wie so ein Live-Editing dann, oder? Das
so,
ist
ja so
kein,
bisschen,
kein
genau.
klassisches, nur ich mix Track A mit Track B, C und D, sondern ich nehme aus dem Track den Sample und mache ganz neue Musik daraus.
Ja, genau. Das ist das Schöne daran, dass mir mein Setup das möglich macht. Es macht mir aber auch möglich, einen Track einfach mal 7 Minuten laufen zu lassen, wenn ich mich danach fühle. Mhm. Weil man muss auch immer irgendwie ein bisschen drauf aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Mhm. Also da tendieren DJs auch dazu, wenn man plötzlich ganz viele Möglichkeiten hat, irgendwelche Hi-Hats und Snares und Claps zu adden, dass plötzlich nur noch Hi-Hats, Snares und Claps überall rumfliegen, die dir irgendwann auf den Nerv gehen. Nur weil du es zur Verfügung hast, muss man es nicht nutzen. Mhm. Aber das ist das Schöne an dem Setup. Mir soll es nie langweilig werden. Mhm. Und ich finde, immer so mit dem Champagner dastehen und warten, bis der nächste Track vorbei ist. Irgendwie ist es langweilig. Man darf aber auch nicht den Leuten zu viel zumuten, dass da irgendwie permanent 4 Stücke aufeinander rumlaufen irgendwie. Und das ist das Schöne daran, dass man immer irgendwas machen kann.
Mhm. Du hast eben gesagt, dass du manchmal so ein Stück auflegst, um auch erstmal so eine Vibe zu erzeugen. Und da dachte ich, es kann ja auch durchaus mal so einen Abend geben, wo du nicht gut drauf bist. Also gibt's das, dass du eigentlich gerade überhaupt keinen Bock hast? Jetzt hast du aber diesen Gig irgendwie, du hast den Termin, da kannst du auch nicht sagen, also heute bin ich nicht in Stimmung, ich komme nicht. Sondern du musst irgendwie das ja trotzdem machen. Also gibt's da so, hast du da so Tricks, so wie man sich dann praktisch selber in die Stimmung bringt, dass man dann trotzdem eine gute Performance hinlegt?
Ja, das ist auch dank der vielen Jahre, die man das irgendwie so macht. Ich meine, es sind manchmal Uhrzeiten dabei, die sind wirklich jenseits von Gut und Böse irgendwie. Und du hast oft Momente im Hotel, wo du irgendwie abends um 10 ins Hotel kommst, weil du vom Flughafen kamst und wirst dann um 2 Uhr wieder abgeholt. Das sind dann die Momente, wo du 3 Stunden im Hotel bist und denkst so, oh, ich bin so müde gerade, soll ich jetzt nochmal 2 Stunden schlafen, aber dann bin ich vielleicht noch müder, was mache ich? Und eigentlich dann, je näher die Zeit kommt, dass du abgeholt wirst, umso mehr willst du eigentlich im Bett liegen bleiben und im Hotel und denkst dir so, oh Gott, jetzt dahin und ich bin eigentlich so müde. Aber das sind die Momente, wo ich mir immer sage, hör auf zu denken darüber, was jetzt demnächst kommt. Ich habe auch manchmal ein bisschen Respekt vor den ganzen Leuten. Also ich mag auch diese ganze Aufmerksamkeit eigentlich nicht. Ja? Das heißt, dieser Moment vom Aussteigen im Auto vor dem Club oder vor der Veranstaltung, bis du dann anfängst zu spielen. Du triffst einen Haufen netter Leute, das ist ganz toll. Aber immer wieder dieser Smalltalk, immer wieder dieses jenes Mal, hallo und wie geht's und schön. Und wenn du dann noch ein bisschen müde bist und sowas, ist immer sehr anstrengend. Und da versuche ich aber, mir keine großen Gedanken drüber zu machen, weil das zieht dich so ein bisschen runter. Und deswegen hilft es mir, manchmal so einfach nur 20 Minuten mich hinzusetzen und zu meditieren.
Okay.
Versuche an nichts zu denken. Mich komplett neutral zu halten.
Im Hotel machst du
im
das
Hotel
vorher noch?
Okay, bevor ich abgeholt werde, weißt du, das ist so dieses Ritual, was ich mir selber auferlege dann. Damit ich auch mal komplett runterkomme und nicht diesen Wahnsinn in meinem Kopf habe, was jetzt alles irgendwie passiert. Weil genau den Moment will ich ja versuchen zu erreichen, wenn ich spiele. Und auch egal, wie müde ich bin. Natürlich gibt es schlechte Gigs. Das ist, die Umstände sind manchmal so, dass du auch nicht selber reinkommst. Und dann versuchst du aber trotzdem immer noch das Beste draus zu machen. Also ich gebe nie auf. Das heißt, auch egal, wenn die Umstände total katastrophal sind, die Bühne vibriert wie verrückt, du musst alle deine Geräte permanent festhalten, alles springt weg irgendwie, die Monitore sind nicht richtig, es sind vielleicht ein paar nervige Leute, die permanent anspringen und dich ankrapschen oder sowas. Du musst den Fokus bewahren und du musst das Beste draus machen, weil es sind ein Haufen Leute im Publikum, die haben einen Haufen Geld bezahlt und haben sich darauf gefreut, dass du da bist oder dass sie die Musik hören können. Und das ist, für die mache ich das ja auch. Und von daher versuche ich immer noch das Beste rauszuholen. Und das schaffst du eigentlich nur, indem du aufhörst, diesen ganzen Unsinn, ja, der jetzt nicht stimmt, einfach mal in deinem Kopf auch abzuschalten. Weil du kannst nichts daran ändern. Und das ist dann auch irgendwie eigentlich auch so eine schöne Herausforderung immer. Die Herausforderung, dich ins Hier und Jetzt zu befördern. Irgendwie, sei jetzt hier, spiel jetzt die nächste Nummer und fühl einfach mal die Musik. Dass das nicht immer funktioniert, ist ganz klar. Aber ich versuch dann immer dein Bestes zu geben, bis du dann, da hast du dann auch die Momente, wo du dann vielleicht ein lächelndes Gesicht auf der Tanzfläche spürst, siehst, wo du gerade den nächsten Mix machst und die Person hat gerade richtig Spaß und denkst dir so, ach, was soll das eigentlich? Ob jetzt die Monitore irgendwie grauselig klingen oder nicht. Das ist jetzt erstmal egal. Also du versuchst immer irgendwie das Beste draus zu machen eigentlich.
Also eigentlich wie so ein Zen-Moment vorher, oder? Dass du dich so erstmal total leer machst.
Ja.
Und dann auch, was ich dachte, weil du hast gesagt, dass es manchmal auch so anstrengend ist, und das konnte ich so nachvollziehen, wenn man halt durch diese ganzen Leute und hallo hier und hallo da und diese ganzen Smalltalks und wenn man eben müde ist, dann zieht das noch mehr Energie. Aber eigentlich zieht es ja vor allen Dingen Energie, wenn du in Widerstand gehst, oder? Genau. Also dieses sich dagegen wehren, so, ach, ich will nicht, so, dann kostet es noch mehr Kraft, dass man sagt, okay.
Ja, ich gebe dem jetzt hin. Ja, und auch alle Erwartungshaltung, die ihr jetzt an mir habt, dass ich jetzt große Gespräche mit euch führe, das sind eure Erwartungshaltung, weil ich habe gerade keine großen Themen, keine großen Gesprächsthemen. Ich kann vielleicht sagen, das Wetter ist heute wirklich gut. Ja, das Wetter ist wirklich gut. Aber du kannst dich dagegen wehren, dann hast du genau recht. Ich versuche mich dann nicht mehr dagegen zu wehren. Bin einfach da. Und dann bist du einfach auch irgendwie. Das ist das, was man trainieren muss. Das wäre natürlich umso schwieriger, wenn man hungrig oder müde ist. Ja, das kennt man ja als Mensch. Ja,
genau.
Ne?
Genau. Was ich auch witzig fand, du hast vorhin gesagt, du bist ein total fauler Mensch. Und das konnte ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil wenn ich mir alleine überlege, so was du alles machst. Also ich meine, du arbeitest als DJ, dann machst du ja auch noch Sport regelmäßig, dann hast du dein Label, dann produzierst du, dann machst du für andere Remixe, Podcast machst du auch total regelmäßig. Also und dann Familienvater bist du auch noch. Genau. Also ich meine, das klingt überhaupt nicht, als wärst du faul. Und vor allen Dingen, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich habe schon oft, wenn ich 2 Themen habe, finde ich das so anstrengend und denkst so, oh Mann, könnte ich nicht ein Leben haben, nur um das zu machen und ein Leben für das?
Ja,
also wie kriegst du das alles unter einen Hut oder empfindest du das gar nicht als...
Das ist genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Wenn du dich dagegen, also wärst, ist das falsch, aber wenn du dir permanent darüber Gedanken machst und Gott, ich muss das noch alles hinkriegen, was ich natürlich auch mache, das ist noch mehr Energieverschwendung. Ja? Von daher, man muss sich wirklich dran gewöhnen, man kann nur so viel machen, wie man machen kann. Und faul meine ich in dem Sinne, ich mag wirklich nicht Dinge tun, die ich nicht gerne tun mag. Das habe ich schon früher in der Schule gemerkt und sonst was. Wenn es aber Dinge sind, die ich gerne mag, dann bin ich unstoppable. Dann habe ich auch irgendwie endlos Energie, dann kann ich auch 16 Stunden spielen oder sonst irgendwas, weil das sind Dinge, die ich mag. Und all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, werden mir quasi vorgegeben. Die muss ich tun. Und wenn ich die tun muss, dann ist es auch okay. Ja? Also dann habe ich eine Deadline. Und dann muss ich auch, dann muss ich meinen inneren Schweinehund davon überzeugen, hey, sei jetzt nicht faul, du musst es jetzt tun. Mhm. Aber alles, was nicht diese Deadline hat, da kannst du mein Management fragen, die drehen dann durch, da kommt nichts von mir. Weißt du? Chris, da liegt dieses Interview rum, ja, aber die Deadline ist doch erst nächste Woche. Ja, aber wenn du es jetzt machen würdest, nö. Ich brauche immer Deadlines für alles irgendwie. Mhm. Aber dann kriege ich es auch hin. Also logischerweise auch dieser Podcast oder die Radiosendung, die ich jede Woche mache, jetzt auch schon seit über 10 Jahren. Mhm. Das ist einfach, es macht mir auch Spaß. Mir hat Radio immer Spaß gemacht und dann mache ich das auch gerne. Kinder ist keine Frage, die habe ich immer Zeit. Für die, das ist auch eine super Ausrede, andere Dinge nicht tun zu müssen. Mhm. Ich bin mit meinen Kindern unterwegs. Da kann auch keiner was sagen irgendwie. Ja. Meine DJ-Gigs sind eh vorgegeben, da muss ich hin. Ich habe Momente, wo ich an den Flughafen fahren muss. Also da habe ich gar keine Zeit darüber, mir jetzt gedacht, ich bin jetzt zu faul, zum Flughafen zu fahren. Mhm. Im Moment gibt es gar nicht so manchmal Gedanken darüber. Aber wenn ich jetzt sonntagsabend zu Hause bin und mich auf die Couch setze, dann kann ich sagen, ich bin jetzt zu faul, mir noch die nächsten Promos anzuhören. Ich bin jetzt zu faul, mich vor meine E-Mails zu setzen. Und ich hätte noch wirklich, ich habe jetzt in diesem Moment aktuell vielleicht 400 E-Mails, die ich zu beantworten hätte, wo Leute auf mich, auf irgendwas warten. Das ist ein Stress, den hast du im Kopf, den musst du aber irgendwann ablegen. Mhm. Da muss ich mir selber immer wieder sagen, ich kann nur so viel tun, wie ich tun kann. Mhm. Wenn dadurch irgendwelche Opportunities, Gelegenheiten irgendwie flöten gehen, dann ist das so. Die kommen dann irgendwann vielleicht nochmal wieder, weil du vergessen hast, in time irgendeine E-Mail zu beantworten oder sonst irgendwas.
Sollte dann in dem Moment vielleicht auch nicht sein.
Aber da gibt es dann auch die Organisation, die du um dich herum hast, dass du vielleicht echt ein paar Leute um dich herum hast, die irgendwie so Dinge auch abfangen für dich und sowas. Ja. Ich bin leider immer noch so ein Kontrollfreak, dass ich mir das immer noch selber viele Dinge auch machen will und ungern abgebe. Das ist oft so ein Punkt, wo ich mich selber dann stresse.
Mhm. Aber wie machst du das dann? Hast du dann also klar musst du mit Kalendern arbeiten, allein auch wegen der Termine, aber hast du zum Beispiel für jeden Tag dann so, arbeitest du mit irgendwelchen Prioritätenlisten oder To-Do-Listen und du weißt genau, okay, heute um so und so viel Uhr habe ich von da bis da, habe ich Zeit, da könnte ich Sport machen und oder wie sieht so ein typischer Tag von dir aus?
Also ich muss alles planen, im Grunde genommen. Also mein ganzes Leben ist komplett geplant. Mein Sport, da wäre ich auch zu faul für, ehrlich gesagt.
Echt? Okay.
Den zu machen, wenn ich keinen Trainer hätte, der auf mich wartet. Ja? Mhm. Ich habe meinen Trainer, der wartet auf mich, 14 Uhr bist du da, alles klar, 14 Uhr bin ich da. Dann lege ich mir den natürlich so zwischen 13 und 15 Uhr, dann kann ich nach und nach die Kinder abholen in der Schule. Mhm. Ja? Das heißt, ich weiß schon morgens, wenn ich aufstehe, irgendwie um 9 oder um 10, okay, ich gehe jetzt um 11 zum Sport, ich nehme jetzt die Stunde Zeit, um wirklich die wichtigsten E-Mails zu beantworten und dann habe ich heute Abend noch ein paar Telefonate zu führen und dann Tag drauf kümmere ich mich, dann habe ich schon im Kopf, muss ich mich um mein Set zu kümmern. Ich habe hin und wieder habe ich To-Do-Listen, wenn es wirklich Momente sind, wo es wirklich viel ist, dann gewöhne ich mir an, wirklich Sachen aufzuschreiben, weil das ist dann auch nochmal so ein Stressfaktor, wenn du Dinge zu tun hast, aber du hast sie vergessen, dass du sie tun musst, aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern, welche Dinge das waren, aber du wusstest, du musst noch irgendwas tun. Ach, hätte ich mir es doch aufgeschrieben. Das ist aber auch hin und wieder so eine Natural Selection, sage ich mal. Und das ist etwas, was ich, da kommen wir jetzt vielleicht schon in die Mute-Richtung, was ich vom Daniel Miller gelernt habe. In der Zeit, in den letzten 4, 5 Jahren, die ich mit ihm das Glück hatte, mit ihm näher zu verbringen und mehrere Stunden mit ihm zu verbringen, das ist ein Mensch, der hat von allen Seiten Anfragen und alles Mögliche. Und ich habe mich immer irgendwann gefragt, wie kriegst du das denn hin mit deinen Textmessages und E-Mails? Das muss der völliger Wahnsinn sein. Und der ist da ganz entspannt. Das ist so eine natürliche Selektion. E-Mail kommt rein, dem antworte ich jetzt gerade. Jetzt habe ich gerade keine Zeit, das zu beantworten, rutscht vielleicht durch. Mhm. Aber es tut dann leid für den, der gerade die Anfrage gestellt hat, um irgendwas zu tun. Aber das ist dann halt leider jetzt links runtergefallen. Mhm. Und somit kümmerst du dich automatisch vielleicht auch nur noch um die Dinge, die dir selber wichtig sind oder die irgendwie wichtig sind für die Leute um dich herum. Und das ist dann die Auswahl. Da muss man sich dran gewöhnen. Da muss man, und das ist ein bisschen eine Schwierigkeit für mich, auch sich manchmal daran gewöhnen, Leuten auf die Füße zu treten und sagen, es tut mir leid, ich konnte mich um dich nicht kümmern. Mhm. Was ja irgendwo wirklich, was ich ungern mache, weil ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch, deswegen mache ich auch das, was ich mache, glaube ich, so relativ gut als DJ, weil ich will, dass es jeder eine gute Zeit hat in diesem Laden. Mhm. Und ich will ungern jemanden auf die Füße treten, aber manchmal musst du Prioritäten setzen und dann gehört das auch dazu, jemandem zu sagen, du warst leider auf meiner Prioritätenliste nicht weit genug oben. Genau. Ja? Aber das muss dann auch jemand verstehen. Ich verstehe das auch, wenn mir das jemand sagt, weil klar, da hast du noch Kinder, da hast du das, da hast du das. Klar, dass das jetzt gerade nicht für mich gereicht hat. Und das ist ein gesundes Ego, glaube ich, auch, was dazu gehört.
Es klingt so nach einem Lernprozess, der auch über längere Zeit geht, weil ich glaube, wenn man gerade so am Anfang, wenn du so anfängst und hast Erfolg, dann freust du dich auch, du bist total dankbar und dann irgendwie möchtest du auch zu jedem, genau, du willst einfach, und du kannst es einfach
jedem
nicht.
Fan recht machen. Du bist mein Fan, oh mein Gott, ich will dir, oh, das finde ich ja so toll, bitte bleib mein Fan. Und ich, oh ja, du bist wirklich, das ist, ja, weißt du, du willst jedem das Gefühl geben, dass das irgendwie da ist, aber du hast natürlich die Zeit irgendwann nicht mehr, das geht nicht mehr. Und dann guckst du dir jemanden an wie Daniel Miller, der total entspannt und so auf dem Boden geblieben ist und wirklich, dann sagst du, wie schaffst du das? Du
hast doch cool, hast du einen Lehrmeister gefunden.
7000 unbeantwortete E-Mails. Ja, das ist halt so.
So ist das, cool. Ja. Ja, wo du jetzt Daniel Miller schon gesagt hast, dann können wir ja da wirklich den Bogen jetzt an der Stelle mal, weil das ist natürlich auch voll spannend, also überhaupt so, wie es zu dieser Zusammenarbeit, zum Mute, wie haben sich da eure Wege gekreuzt? Ich meine, du hast ja bestimmt nicht irgendwann mal eine Mail geschickt und sagst, ich möchte gerne auf deinem Label was veröffentlichen, so hör dir doch mal mein Promo an.
Ja, nee, das ist eine interessante Sache, die sich auch die meisten Leute darauf fragen irgendwie und die ich mich auch selber gefragt habe, früher, als ich angefangen habe mit Techno und als ich angefangen habe, auch Musik zu produzieren. Wie schafft man es überhaupt, eine Platte zu veröffentlichen? Wie schafft man es überhaupt, irgendwie Kontakt zu einem Label herzustellen, dass sie sich auch irgendwann mal deine Sachen anhören oder sowas? Das ist ja eigentlich die Frage, die sich immer jeder gestellt hat, schon immer irgendwie. Mhm. Denke ich mal, seitdem man Musik macht, seitdem es Label gibt, in den 60ern, wie die Beatles es geschafft haben, ihr erstes Demo irgendwo hinzuschicken oder sonst irgendwas. Es ist ja im Grunde genommen immer noch der gleiche Prozess. Natürlich hat sich die Technologie verändert mit E-Mails und allem drum und dran. Aber es geht im Grunde genommen darum, ein ganz festes Vertrauen dazu haben, dass es im Grunde genommen immer einen Weg gibt. Dass wenn man was Gutes macht, das Gehör von den richtigen Leuten findet. Also da kommt schon mal der erste Punkt irgendwie, dass man sich selber nicht stressen sollte.
Also ja? Vertrauen.
Man sollte so ein Grundvertrauen. Und das kann man eigentlich aufbauen, indem man irgendwann, auch wenn man anfängt Musik zu machen, wirklich die Musik macht, die in einem drinnen ist und die man macht aus den Erfahrungen, aus den Umständen heraus, in denen man groß geworden ist. Dann ist es auch, weil jeder ist irgendwo in dem Sinne einzigartig, logischerweise, weil auch die Umstände einzigartig sind, in denen man aufwächst. Und wenn man Musiker ist, will man die ja auch irgendwo verarbeiten in die Musik und dass man sich nicht zu sehr beeinflusst lässt von was ist hip gerade, was ist das, was ist das, verbessert dann seinen eigenen Musikstil irgendwie, sondern man macht das, mit dem man aufgewachsen ist und das, was man kennt und mit den Mitteln, die man kennt. Und wenn da irgendwie was Einzigartiges dabei ist, dann wird es auch seinen Weg finden. Dann wird irgendwann einer hören, hey, das ist aber interessant. Und wenn man es einfach, inzwischen hat man die Möglichkeit, das hatten die Beatles damals nicht, irgendwie ein YouTube ein Video hochzuladen, wo man selber irgendwie das spielt. Irgendein Kumpel wird sagen, oh, hör dir das mal an, hör dir das mal an. Und irgendwo geht dann der Weg dann weiter, wenn das interessant genug ist. Und wenn das beim ersten Mal nicht passiert, dann passiert das beim zweiten Mal. Und man muss immer Geduld haben. Und das war so früher auch beim Techno. Ich komme aus einer kleinen Stadt und dann habe ich die Liebe zu Techno gefunden quasi. Das war Anfang der 90er. Dann habe ich immer mehr Techno gespielt, habe dazu den Zugang, die Wege sind so ganz kleine, Zugang zum Plattenladen gefunden, mit dem man sich unterhalten hat. Dann ist man vielleicht mit dem mal zum Vertrieb gefahren und hat der Vertrieb Betriebsleute kennengelernt, da war dann zufällig einer, der hatte sein Label, dann hast du mit dem mal gesprochen, das sind viele Beziehungen, man muss auch irgendwie wissen, mit wem redet man. Ja? Was ich aber nicht, ich will aber nicht damit bestreiten, dass man irgendwie in Reykjavik in einem dunklen Kellerloch sitzen kann, wo kein Label drumherum ist, seine Musik machen kann und die hochlädt und irgendwann Leute auf einen zukommen. Es gibt tausende von Wege, das meine ich ja. Also man muss da irgendwie so Vertrauen drauf, auch wenn es nicht sofort passiert. Wenn man was Gutes macht, wird es den Weg zum Hörer finden. Da bin ich fest von überzeugt. Und man baut sich so ein Netzwerk auf, man baut Beziehungen auf. Das geht über Jahre hinweg irgendwie. Und so war das so, dass ich Anfang der 2000er, als ich mein Nova Mute war damals der Offshoot von Mute quasi, was Daniel Miller gegründet hat, um auch so ein bisschen so die Techno und die moderne, sagen wir moderne oder die junge elektronische Musikszene irgendwie zu bedienen, ein Label zu haben, wo auch wirklich die mehr experimentellen, elektronischeren Sachen rauskommen können. Das war ja Nova Mute, was dann gegründet wurde, Mitte der 90er. Und das war immer ein Label, da hat auch nicht nur, dass jeder eigentlich, den ich kenne aus unserer Szene, immer Mute halt am Mute hochgeschaut hat, weil wir sind alle damit aufgewachsen, logischerweise. Die Diskografie muss ich jetzt nicht unbedingt wiederholen, mit welchen Bands wir da aufgewachsen sind. Als dann Daniel Novamute gegründet hat, sind wir aus der Techno-Szene natürlich hochgeguckt. Ah, oh, das ist ein Label, das ist ja natürlich, wenn du da mal veröffentlicht könntest als Techno-DJ, ja, dann ist das natürlich toll für deinen Namen, du kriegst bessere Gigs und du willst natürlich bessere Gigs, weil du willst, dass dich noch mehr Leute hören. Mhm. Ja, das ist ja, du willst natürlich bekannter werden. Ja. Du willst, dass noch mehr Leute, dass du den Leuten beweisen kannst, hey, ich bin wirklich gut in dem, was ich tue. Hört mir zu. Ja, gehört ja ein gewisses gesundes Ego, glaube ich, auch dazu. Und so war das Anfang der 2000er schon, ich auch natürlich geguckt habe, was auf Novamute passiert.
Das heißt, es war wirklich so ein Wunsch von dir. Du hast dir gedacht, boah, da möchte ich
gerne. Ich war schon immer ein totaler Fanboy. Also, dass du schon geguckt hast, boah, das sind tolle Veröffentlichungen auf Mute, da würde ich gerne drauf sein. Als ich dann mein erstes Album gemacht hatte, bin ich auch, wir hatten schon so ein paar Kontakte zu Novamute, die hast du natürlich automatisch. Mhm. Also das ist irgendwann, ich war Anfang der 2000er, war der Techno, den ich gespielt habe, unglaublich populär irgendwann mal in Deutschland. Und dadurch hast du auch ein bisschen Status gehabt. Das heißt, auch die Leute bei Novamute kennen dann irgendwann deinen Namen. Mhm. Ja? Und dann kannst du auch mal ein E-Mail hinschicken, das war so am Anfang diese E-Mail-Zeit, oder ein Fax hinschicken. Hey, ich bin der und der, ich hätte ein Album, würdet ihr euch das mal anhören wollen? Mhm. Und dann war das auch so, dass mich der Seth Hodder damals, das war der Chef von Novamute, nach gesagt hat, gerne höre ich mir das an, komm einfach mal nach London. Also habe ich mir ein Flugticket nach London gekauft, habe mir meine gebrannte CD eingepackt mit meinem Album drauf und bin ganz aufgeregt zu dem Mute Office gegangen, das war 2002, und bin das erste Mal da reingelaufen und gesagt, oh Gott, ich bin bei dem Mute, ich darf hier reinlaufen. Habe mich zu Seth Hodder ins Büro gesetzt und ihn begrüßt, und dann hat er quasi das Album laufen lassen und haben uns das zusammen angehört, und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und dann kam Daniel Miller mal kurz rein und hat Hallo zum Seth gesagt, weil er irgendwas mit ihm besprechen musste, guckte sich um so und guckte mich dann so an, hallo, wer bist du? Und ich so, bin der Chris. Hallo. Und dann sind wir rausgegangen. Dann meinte er so, das war der Daniel. Ich so, ich weiß. Und dann so, oh. Und deswegen, da bin ich ein totaler Fanboy. Bin ich auch immer noch irgendwie. Und deswegen kann ich auch immer noch nachvollziehen, wie man sich da draußen fühlt, wenn man irgendwie mal jemand begegnet, den man seit 20 Jahren irgendwie hochschaut und sagt, boah, der hat so viel geleistet für das. Der hat mein Leben so sehr beeinflusst. Ja. Und das wurde dann abgelehnt, mein Album. Okay. Der ist da hatte mehrere Gründe, es dann nicht zu veröffentlichen. Wo man auch sagen muss, sowas muss man dann auch wegstecken und sagen, okay, dann war es auch nicht gut genug. Was ich auch im Nachhinein sagen muss, es war auch vielleicht nicht gut genug zu dem Zeitpunkt. Es war gut genug für mich selber, es zu veröffentlichen. Mhm. Wenn ich es im Nachhinein jetzt auch höre heute, muss ich auch sagen, der Klang war wirklich nicht so, wo ich ihn haben wollte. Das war auch die Anfang der digitalen Zeit. Mhm. Da habe ich es auch im Studio übertrieben mit digitalen Kompressoren, und das hat alles nicht gut geklungen. Ich habe aber gedacht, es klingt gut. Man war da auch in so einer Blase drin. Ich war auch sehr in meiner Techno-Blase drin. Das war auch alles gut. Ich will nicht sagen, dass das schlecht war. Ich bin stolz auf alles, was ich, nicht unbedingt stolz, aber ich bin okay damit, mit dem, was ich alles gemacht habe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwas zu bereuen hätte oder sowas. Aber das war dann so ein erster Kontakt. Dann habe ich mit Speedy J angefangen, Musik zu machen. Wir haben auch viel zusammen angefangen zu spielen. Und wir haben uns dann hingesetzt, haben ein Album gemacht.
Der hat auf Warp diese so Ambient-Geschichten gemacht. Ne? So
genau. Ja, Speedy J ist ein unglaublich toller Produzent. Ich habe auch unglaublich viel von ihm gelernt. Und wir haben auch eine tolle Freundschaft. Wir spielen immer noch zusammen. Und wir haben dann damals zusammen ein Album gemacht. Das hieß Metalism, haben wir rausgebracht unter Collapse. Und weil Jochen ja schon auf Novamute war, kam das dann auf Novamute raus. Und das war so mein erstes Ding. Ich habe 2006 ein Album auf Novamute gehabt, zusammen mit Speedy J als Collapse. Von daher waren immer die Kontakte irgendwo da. Aber an Daniel bin ich nie wirklich nochmal öfter begegnet. Also da war kein Kontakt. Daniel hat aber irgendwann dann angefangen, aktiver zu werden als DJ. Und hat auch angefangen, Techno-Sets zu spielen. Das wird so 2014, 2015 herum gewesen sein, dass er vermehrt angefangen hat aufzulegen. Dann kam es dazu, dass auf der ADE war eine Veranstaltung, auf der ich gespielt habe, die Hyde-Veranstaltung, und Daniel war gebucht, vor mir zu spielen.
Und okay, das passt ja gut.
Das war, und ich so, boah, super. Und wir hatten vorher ein Abendessen geplant. Super. Ja? Und dann habe ich das geschafft, mir den Platz neben ihm zu reservieren. Ich meine, ich möchte Daniel mal kennenlernen. Ich möchte mal, wenn der schon vor mir spielt, dann hat die Veranstalter haben auch gesagt, ihr müsst euch als DJs kennenlernen und sowas. Und dann habe ich Daniel erstmal irgendwie kennengelernt, dass wir abends zusammen gegessen haben, bei diesem Artist-Dinner quasi in Amsterdam. Und haben uns unglaublich toll, er hat mir unglaublich toll zugehört, würde ich jetzt mal sagen, war sehr nett zu mir. Er hat so viele tolle Dinge erzählt, einfach so, dass ich war einfach so hinweg von diesem Menschen, dass der einfach so ein so normaler, natürlicher, toller Mensch ist einfach irgendwie. Wo kein Funken irgendwie Negatives irgendwie so rüberspringt einfach. Ein ganz entspannter Mensch auch. Mhm. Also es war ganz toll. Und da haben wir uns so ein bisschen angefreundet, haben auch unsere Kontakte ausgetauscht. Und ich habe ihm dann auch angefangen, immer wieder Musik zu schicken. Aber das ist nicht meine Musik, sondern DJ-Musik. Weil ich gemerkt habe, was er gespielt hat, ging auch so ein bisschen in meine Richtung. Ich sagte, Daniel, ich krieg so viele Promos, ich kann dir gerne immer wieder mal so ein bisschen, auch was mein Label angeht, irgendwie hier, damit du die Sachen spielst, damit du Bescheid weißt, was läuft. Cool. Ja.
Hast du ihm auch Sachen geschickt?
Also so haben wir angefangen, einen regelmäßigen Draht zueinander zu entwickeln. Er hat mir da auch immer wieder Musik geschickt, wir haben uns Musik ausgetauscht und dann jedes Mal, wenn ich irgendwie in London war oder Berlin, haben wir uns auch verabredet, haben wir irgendwo abends in eine Kneipe gegangen, haben Wein zusammen getrunken und auch hier in Berlin relativ häufig. Und so ging das eigentlich immer so weiter. Man hat einen netten Kontakt gehabt bis zur nächsten ADE dann, wo interessanterweise Roger Lynn, das ist derjenige, der die Lynn Drum erfunden hat.
Okay.
Ein ganz berühmtes Gerät, mit dem Phil Collins auch schon In the Air Tonight gemacht hat. Wenn man da genau auf die Drums hört, ist das von einer Lynn Drum, also ein quasi elektronisches Drum Machine. Dave Smith von den Dave Smith Synthesizern, der hat die ganzen Prophets und sowas zusammengebaut. Das heißt, der hat im Grunde genommen die Synthesizer gebaut, die John Carpenter benutzt hat für seine Filmmusik. Okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel John Carpenter Filme The Fog oder sowas, diese ganzen tiefen Bässe, die da sind. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt mal weit zurückblicke, was hat mich als allererstes an der elektronischen Musik so gefangen und gegangen, war, wenn ich diese alten, da war ich vielleicht 11, 12, diese alten, da war ich noch nicht richtig in Musik drin, aber diese John Carpenter Filme geguckt habe. Mhm. The Fog oder diese ganzen Filme die von John Carpenter, diese kleinen Horrorfilme. Mhm. Er hat auch seine eigene Filmmusik gemacht. Mhm. Und das, den Synthesizer, den er am meisten benutzt hat, war der Prophet 5 von Dave Smith. Und das sind diese tiefen, richtig satten Bässe, die so richtig Spannung aufbauen. Und das ist auch das, was ich eigentlich in meiner Musik heutzutage immer noch verfolge. Und irgendwann habe ich auf einer US-Tour, wo ich mit Richie Horton unterwegs war, kam der Dave Smith vorbei. War der abends in San Francisco einfach mit uns mal essen. Ein super netter Typ. Total klasse. Und den habe ich dann überzeugt, irgendwie wir spielen morgen in Los Angeles, fahren mit dem Tourbus dahin, wir haben auch einen Platz frei.
Komm mit.
Und dann ist er wirklich nachts nach Hause gegangen, hat eine kleine Tasche gepackt und gesagt,
cool.
Komm mit. Ich komm mit euch mit, alles klar.
Cool.
So hatte ich ihm den guten Kontakt und der hatte mir dann irgendwie vor der ADE geschrieben, so, Chris, bist du bei der ADE? Ich bin mit Roger Lynn unterwegs, sein Kumpel, die sind alle in den Mitte der 60er oder sowas, ja. Und vielleicht können wir Abendessen zusammen. Ich meine, das ist ja super, weil ich habe ein Abendessen mit Daniel Miller wieder bei der ADE und dann können wir ja zusammen Abendessen. Und der Dave Smith, so, Daniel Miller noch nie kennengelernt. Und ich so, ihr seid wahnsinnig, was? Ihr kennt euch untereinander nicht. Der die wirklich krassesten Synthesizer gebaut hat, in die unsere Musikszene beeinflusst haben. Mit Roger Lynn, Dave Smith und Daniel Miller kennen sich nicht. Und dann hatte ich bei der ADE, glaube ich, 2015 ein Abendessen mit Daniel Miller, Dave Smith und Roger Lynn. Es gibt auch noch ein Foto davon, wo ich die miteinander bekannt gemacht habe. Die sind heute immer noch alle Freunde und haben sich immer noch wieder getroffen. Das fand ich ganz toll. Das ist irgendwie so ein Moment gewesen, so meine Güte, hier fließen so viele Faktoren gerade zusammen. Und das ist so schön, dass ich das erleben darf. Fing es dann an, dass ich auch mir Gedanken gemacht habe, langsam, ich möchte ein neues Album machen und ich möchte irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und da gibt es jetzt die Parallelgeschichte dazu quasi, dass ich mir in Frankfurt Gedanken gemacht habe, wer kann mir helfen bei meinem Album? Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nicht das größte Genie an einem Klavier bin. Ich kann den Flohwalzer spielen, das ist alles. Ich kenne ein paar Akkorde, aber ich weiß grob den Unterschied zwischen den schwarzen und weißen Tasten. Ich habe das nie wirklich gelernt. Was ein Vorteil irgendwann mal war für mich im Studio auch immer, weil du denkst outside the box und du musst nicht unbedingt denken, was passt, sondern machst mehr vom Gefühl her. Aber ich wusste schon, wenn ich jetzt ein Album mache, das hat einen anderen Anspruch, da brauche ich jemanden, der wirklich ein bisschen mehr Bescheid weiß. Und Mitte der 90er, was ich auch vorhin erzählt habe, wo ich angefangen habe, in die Techno angefangen habe, gut zu finden, in meinem kleinen Ort, in dem ich groß geworden bin, in Gießen dann in den Plattenladen, in dem ich war. Die ersten Platten, die ich mir rausgesucht hatte, waren so von IQ und Harthouse, ein Label aus Frankfurt, damals auch mitgeleitet von Sven Feeth. Und die Produzenten, die am meisten darauf produziert hatten, waren Ralf Hildenbeutel, Steffen Pritzke und Matthias Hoffmann. Die haben quasi den Sound dort geprägt. Und Ralf Hildenbeutel wohnt immer noch in Frankfurt, macht immer noch Musik, der macht immer noch selber seine eigenen Alben, aber hat sich mehr darauf ausgelegt, Filmmusik zu machen. Und ist da sehr erfolgreich drin. Da dachte ich mir, irgendwann gedacht, der Ralf ist einer, der ist so gut, den frage ich mal.
Und ist halt auch nah dran.
Nah dran. Und ich meinte, Ralf, lass uns mal treffen, Kaffee trinken. Ich kenne uns ja seit 25 Jahren, läuft sich hin und wieder mit Weg. Haben wir uns in Frankfurt getroffen, haben Kaffee getrunken. Ich meinte, Ralf, würdest du mir helfen? Das war dann auch 2015. Würdest du mir helfen, ein Album zu machen? Ich habe da andere Ideen und ich brauche irgendwie auch so dein musikalisches Händchen dafür. Mhm. Und dann hat er gesagt, machen wir. Und dann haben wir uns im Herbst 2015 hingesetzt und haben quasi das Album fast gemacht sogar. Innerhalb von, sag ich mal, 2 Monaten, das waren 14 Studiotage, die wir zusammen verbracht haben.
Das heißt, ihr habt euch verabredet und du hattest schon irgendwelche Sachen im Kopf? Oder?
Grob, ja. Und dann da habe ich es aber auch so, ich habe es aber auch eher so gehandhabt, wie ich meine DJs jetzt handhabe. Nicht zu viel vorbereiten, nicht zu viel schon im Kopf haben. Ich hatte quasi gewisse Grooves im Kopf, die ich schon mitgebracht habe, oder gewisse Ideen. Das Interessante war, dass Ralf dann irgendwann zu mir gesagt hat, mein Studio ist da und da und ich sah, ist gerade mal irgendwie 3 Minuten von meinem Zuhause entfernt, von meinem Studio entfernt. Wahnsinn, wie nah man aneinander liegt eigentlich in der ganzen Zeit. Als ich dann die ersten Checks mit ihm gemacht hatte und so grobe Demos, sag ich mal, grobe Demos, das hat wirklich noch 2 Jahre gedauert für mich, die wirklich zu mixen, auszuarbeiten und sonst was, Vocals zu finden und sonst wie, langer Prozess gewesen. Jedenfalls die ersten Demos fertig hatte, war ich so begeistert davon, weil das ein bisschen anders war als das, was ich bisher gemacht hatte. Es waren leichte Melodien schon ansatzweise zu hören. Und da war ich ganz aufgeregt und habe direkt mit Daniel geschrieben, Daniel, ich mache selber jetzt neue Musik. Ich habe ja lange Zeit nichts gemacht vorher, ich habe ja nur andere produziert, mehr oder weniger. Und habe ihm dann schon von Anfang an diese Tracks geschickt. Nicht wirklich mit dem Hintergedanken, weil es war noch viel zu früh, da irgendeinen Hintergedanken zu haben, sondern einfach nur mal, hey, teile das mit mir, wir teilen uns Musik, ich möchte mal deine Meinung zu hören. Super interessant, mach mal weiter so, klingt spannend.
Mhm. Okay, das heißt, er hat dir dann auch Feedback gegeben.
So. Direkt ja, vom cool. Anfang an hat er mir Feedback gegeben. Eigentlich müsste er auf dem Album als Co-Produzent erwähnt werden. Und irgendwann hatte ich mal so viel fertig, dass ich ein Album, ich habe fast ein Album fertig, Daniel, willst du das mal anhören? Ja? Und er so, klar, höre ich mir an, klar. Und dann war er auch zufällig in Berlin und dann haben uns ein Studio gemietet von Freunden von mir, da hat er sich reingesetzt und sich das Album angehört. Das war das erste Mal, wo er es komplett gehört hat. Also er war dann so, ich setze mich ins Studio, ihr bleibt draußen.
Okay.
Und ich höre mir das Album an und in anderthalb Stunden sehen wir uns wieder.
Cool.
Ja? Ich höre mir das Album alleine an, ich brauche keine Zeugen dabei. Und dann kam er wieder raus, hat sich an den Tisch gesetzt und seine erste Frage war dann, glaubst du denn, du hast mir das Album zum richtigen Zeitpunkt jetzt hier vorgespielt?
Oder wie war deine Reaktion die erste?
Okay, dann habe ich gesagt so, ja, ich denke schon, weil ich brauche jetzt Input. Und ich glaube, wenn jemand mir Input geben kann, dann bist du es, oder? Und das hat er dann noch getan.
Waren die Vocals schon drauf?
Null, oder? Da waren noch gar keine Vocals. Okay. Da waren noch gar keine Vocals, weil ich hatte auch am Anfang große Schwierigkeiten, überhaupt Vocalists zu finden. Leute, die ich gefragt habe, dass sie Vocals machen sollten, die haben wahrscheinlich dann irgendwie bei YouTube mal meinen Namen eingegeben und haben dann irgendwelche Techno-Sets von mir gesehen und haben gesagt, Vocals für dich? Wieso? nee, so Techno, das ist nicht meine Richtung irgendwie. Ja.
Deine eigene Stimme stand nie zur Debatte oder hast du
bisher
noch nachgedacht, selber zu singen? Weil du hast ja auch eine sehr schöne, klangvolle Stimmt.
Das ist nett, dass du das sagst. Bisher habe ich das noch nicht gewollt, aber es spukt ein bisschen hinten in meinem Kopf rum. Das dauert aber noch. Mhm. Bis ich da hinkomme, das dauert noch irgendwie. Ich habe damit logischerweise schon mal rumexperimentiert, aber ich wollte nicht, dass es irgendjemand anderes in der Höhe hören muss. Ja? Ich habe aber schon von mehreren Seiten jetzt gehört, geh doch einfach mal zu einem Vocal Coach und üb mal ein bisschen und guck mal, was man draus machen kann. Das ist vielleicht das schon mal so in petto für irgendwann. Mhm. Auch aus der Not heraus, weil keiner irgendwie für mich Vocals machen wollte. Das war noch ohne Vocals. Er hat mir aber so einen tollen Input von Anfang an gegeben. Nichts Definitives, sondern ich habe da und da ein bisschen den Fokus verloren. Da und da müssten wir vielleicht mal ein paar Akzente.
Aber cool, also sehr konstruktive Kritik, die dir auch geholfen hat, wirklich nochmal einen Feinschliff zu machen.
Das war noch nicht mal der Fall, das war noch der Grobschliff. Das war wirklich so, geht wieder ins Studio, macht mal weiter. Mhm. Ja? Und mehr musste er auch gar nicht sagen. Und in dem Moment habe ich schon erkannt, das ist wirklich einer der besten A&Rs und unserer Generation, mit denen ich hier gerade am Tisch saß. Ich durfte gerade irgendwie Tipps von einem der Besten, der in dem Bereich überhaupt Tipps geben kann, entgegennehmen. Das war für mich schon so, boah, Wahnsinn. Zeitpunkt hatte ich ihm immer noch nicht die Frage gestellt, ob das denn was für Mute wäre. Mhm. Da war auch schon längst der Zeitpunkt überschritten, dass ich diese Frage hätte stellen können. Okay. Verstehst du, was ich meine? Man ist dann schon so an einem Punkt, wo dann irgendwie so, ich traue mich das nicht zu fragen. Weil das ist ja schon anmaßend irgendwie. zu sagen, ist das denn was für ein Mute, weil ich bin ein Techno-DJ, das ist im Grunde genommen ein elektronisches Album, da sind keine Vocals drauf, geh doch lieber zu einem Techno-Label, weil wir sind hier ein anspruchsvolles Label. Das ist vielleicht noch nicht anspruchsvoll genug.
Aber das sind jetzt deine Befürchtungen.
Das waren meine Befürchtungen, das war auch bei mir so, meine Befürchtungen waren das und das war auch bei mir so im Kopf drin, das ist viel zu hochgegriffen, dass ich jetzt mir anmaßen würde, ein Demo zum Mute schicken zu können. Mhm. Wer bin ich denn?
Vielleicht auch noch die Enttäuschung vom letzten Mal mit dem Supermute oder vielleicht sagst du das auch noch so in den Knochen?
Nee, da muss ich sagen, das war eine kurze Enttäuschung, aber ich glaube wirklich immer fest daran, dass manche Dinge, wo dir auch Nein gesagt wird und so, hier geht's nicht weiter, du hast deine Projekte und irgendjemand sagt, hier geht's nicht weiter, dass man vielleicht nicht enttäuscht sein sollte, vielleicht ist das aber auch der Punkt, wo man wirklich mal drüber nachdenken sollte, einen anderen Weg zu gehen, dass einem das auch im Nachhinein hilfreich sein kann.
Den richtigen Weg zu finden, genau. Meinst du, dass man das vielleicht falsch abgebogen
hat? Ich würde fast behaupten, hätte das damals funktioniert mit dem Nova Mute Album, vielleicht wäre ich heute nicht auf Mute. Mhm. Ja, also man muss das auch so im großen Scheme der Dinge irgendwie mal so sehen. So ging es dann weiter. Wir gingen weiter ins Studio, wir haben weiter dran gearbeitet. Ich hatte die erste Vocalist gefunden, Gary Newman kam dazu. Und das war aus dem totalen Nichts heraus. Ich kannte den Manager von Gary Newman aus Jahren zuvor. Da sind wir wieder bei dem Punkt mit, man kennt Leute, man ist irgendwie verwurzelt in der Szene seit Jahren. Und der Manager von Gary Newman, Abe Fenton heißt der, der hat früher auch ein Techno-Label gemacht, hat den gleichen Vertrieb, bei dem ich war. Dem habe ich einfach mal eine E-Mail geschrieben. Ich meine, ich hatte so einen Droney-Titel, da habe ich einen Text für geschrieben.
Also die Texte sind auch von dir? Okay.
Also die Texte von zwei Titeln sind von mir. Okay. Und da habe ich einen Text für geschrieben. Ich habe es auch selber versucht, muss ich zugeben.
Okay.
Heimlich zu Hause. Ich wollte das aber nicht, dass irgendjemand hört. Ich weiß, das ist echt ins Blaue gegriffen, aber meinst du, könntest du Gary mal fragen, ob er das für mich lesen würde, auf diese Musik hin? Mhm. Und dann original zwei Wochen später hatte ich dieses Recording.
Hatte dir gleich auf.
Der hat zufälligerweise direkt ihm das irgendwie daneben gehabt, habe ihm das gegeben, dann kam zwei Wochen später eine E-Mail zurück, hey, der Gary fand deinen Titel geil, ich habe ihm gesagt, es ist eine coole Sache, soll er mal machen. Und dann hat er dir das jetzt schon draufgesprochen. Mit dem Kommentar von Gary dann drunter irgendwie, hey, fand die Musik super, ich hoffe, so hast du dir das vorgestellt.
Geil. Das ist ja toll.
Das drucke ich mir aus, hänge ich mir an die Wand. Was ist hier los? Ich bin mit Gary Newman groß geworden. Das kann jetzt wieder Wahnsinn. Das war auch alles immer noch vor Mute.
Und voll aufregend, dann so Idole aus deiner Jugend oder was, wenn die dann plötzlich so, ja, passt so, gefällt's dir.
Ja, das ist, da kommst du irgendwann mal in so einen Punkt, wo dir irgendwie noch alles schräg steht, auch mit Twitter heutzutage. Mhm. Ich hatte irgendwann mal, habe ich bei Twitter dann irgendwie Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood was geschrieben, irgendwann schrieb der mir zurück. Mhm. Ich so, mein Gott, Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood schreibt mir zurück. Oder Boy George folgt mir auf Twitter. Was ist denn hier los? Das sind alles so Dinge, wo du dann aus den 80ern, weißt du, wo du dir denkst, meine Güte, dass du hast mit deiner Musik doch schon ein bisschen was erreicht, eigentlich, obwohl du eigentlich nur so ein Techno-DJ bist, der da irgendwie in der Welt rumtingelt. Mhm. Naja, aber wir wollten ja auch weitergehen und so haben wir weiter an dem einzelnen Album gearbeitet. Ein paar mehr Vocals kamen dazu mit Cold Cave, mit Gary Newman und dann hatte ich im Herbst 2016 die nächste Version fertig, wo ich gesagt habe, Daniel, ich habe eine neue Version vom Album fertig, die du jetzt hören kannst. Mhm. Ja? Hat er sich die angehört? Haben uns in Düsseldorf getroffen. Das war zu einem Electricity hieß diese Veranstaltung. Das war so kraftwerkmäßige im Hintergrund. Wir waren auch im Panel zusammen. Daniel und ich wurden auf dem Panel interviewt. Und dann habe ich in dem Zuge habe ich dann mit ihm. Wir haben auch nachts ein Back-to-Back-Set gespielt. Das wurde sogar auf Arte übertragen.
Echt, okay. So Ping-Pong-mäßig oder was
meinst du? Echt? Wir haben zusammen gespielt. Ja, ja. Der Daniel war sich dessen ganz unsicher, wie das funktionieren würde. Und eigentlich sollte er spielen und ich sollte dann spielen. Aber ich habe dann zum Daniel gesagt, nee, komm, wir spielen jetzt zusammen weiter, Daniel. Mhm. Ja, du bleibst einfach mit stehen. Ja, genau. Wir spielen doppelt hier quasi. Ja. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und wir hatten so viel Spaß dabei, dass der Daniel immer wieder zu mir gesagt hat, aber jetzt höre ich langsam auf. Und ich so, du hörst nicht auf. Wir haben doch eine super Zeit. Mhm. Es ist doch viel, viel toller. Und das war auch für ihn das erste Mal ein Back-to-Back-Set spielen. Mhm. Das war ganz neu für ihn irgendwie und das hat aber super mit uns funktioniert, weil er auch ein ähnliches System benutzt wie ich mit Traktor und deswegen konnte das eigentlich sehr gut funktionieren. Und da hatte er sich das angehört und daraufhin hat er gesagt, ihr seid auf einem guten Weg, du bist auf einem guten Weg, das klingt schon echt richtig gut.
Und sonst hat er aber nichts gesagt. Nö. Nicht, dass er das von
ich mich wieder nicht getraut irgendwie so. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter. Und dann Und dann waren wir in so einer Phase, wo das alles so ein bisschen irgendwie so der Herbst kam und ich hatte wieder irgendwie viel zu tun und ich habe aber trotzdem immer noch weitergearbeitet, die Titel fein zu schleifen mit Mixing und was auch die Vocals anging. Wir hatten dann auch einen Vocalist gefunden für einen Track, das hat aber alles nicht gut geklungen. Und jedenfalls irgendwann habe ich dann Neil, meinen Manager, eingeschaltet, der sich auch um das Album gekümmert hat. Neil, der auch den Daniel zu dem Zeitpunkt ganz gut kennengelernt hat. Und Neil, kannst du diese Kommunikation mit Daniel weiterführen, was das Album angeht? Ich habe so eine tolle Beziehung mit ihm jetzt, wo ich ihn nicht nerven will irgendwie mit dem Album. Und dann habe ich zu Daniel gesagt, Daniel, wenn du das Album, der Neil übernimmt mal. Wenn du irgendwie noch Tipps fürs Album hast, kannst du mir das sagen. Aber wenn du irgendwie sagen willst, hey, ich habe genug von dem Mist gehört und ich will davon nichts mehr zu tun haben, dann kannst du das gerne Neil mitteilen. Das hat nichts mit mir zu tun. Weißt du, ich kann damit leben. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Und irgendwann kam dann eine E-Mail im Januar 2017, wo uns Daniel geschrieben hat, irgendwie, kommt doch mal demnächst nach London ins Mute Office und wir unterhalten uns über dein Album. Was aber zum gleichen Zeitpunkt stand, aber auch zur Debatte, hatte Daniel mir die Ideen mitgeteilt, dass er auch Novamute wieder neu starten wollte, weil Novamute hat 5 Jahre lang mal gestoppt. Und das fand ich eine super Idee. Das war eine ganz tolle Idee. Und da hat er mich auch gefragt, ob ich ihm dabei ein bisschen helfen könnte. Und da ich immer sehr gerne Labelarbeit gemacht habe, fand ich das eine tolle Idee, weil ich immer auch gerne in den Kontakt zu Leuten suche und immer gerne mal sagen will, hier produziert doch mal was, vielleicht passt fürs Label und so. Das war alles kein Thema. Also wusste ich nicht hundertprozentig, ist dieser Termin jetzt eigentlich, dass wir mal Novamute besprechen oder will er wirklich das Album besprechen? So bin ich blau und ohne zu wissen ins Blaue nach London geflogen quasi, sag ich mal, meinem Team zusammen. Ich habe so 2 Manager, die sich quasi um mein DJing und mein Album kümmern, die sind mitgekommen. Und dann saßen wir bei Mute im Office und dann hatte mich Daniel angeguckt und hat gesagt, so, ich will jetzt erstmal mit dir über dein Album sprechen. Und ich so, ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch nicht gefragt. Nie hat irgendwann mal gefragt, wäre das dann vielleicht was für Mute in der E-Mail. Ich habe mich nie getraut, das zu fragen. Und dann meinte er, wärst du bereit, 2 Dinge zu ändern auf dem Album? 2 Dinge würde ich noch ändern. Da würde ich sagen, es macht das Album bestimmt besser. Und ich so, Daniel, du hast mir bisher so viele Tipps gegeben, die ich alle beherzigt habe. Ich bin gerne bereit, diesen Tipps auch zu geben. Also wenn es nicht komplett gegen das geht, was ich will mit dem Album, dann bin ich bereit, das zu ändern. Also super, das wäre das und das, hat er mir was gesagt zu 2 Titeln irgendwie. Das hatte mit Vocals zu tun gehabt und mit einem Titel, den er gar nicht gut fand, wo ich auch selber ein bisschen unsicher war. Und er hat mir genau 2 Dinge gesagt, wo ich selber noch ein bisschen unsicher war, was das Album angeht. Cool. Und da war ich so, Wahnsinn. Wir haben echt genau, wir wissen genau grob, wo es lang gehen muss. Und ich dachte, klar bin ich bereit, das zu ändern, sofort. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, dann werden wir das Album auch veröffentlichen.
Echt? Das ist ja geil.
Und dann saß ich da, wusste immer noch nicht, was er meint. So, auf Novamute? Und ich so, auf Mute? Und er so, ja. Und ich so, was? Du hast gerade einen Fanboy gesigned, Daniel.
Liebing beim heutigen Schallwandler und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf sein neues Album verweisen, Burn Slow auf Mute Records, eine interessante Scheibe, die nochmal ganz andere und neue Facetten von Chris Liebing aufzeigt. Gibt es übrigens auch in Vinyl, da kommt dann auch das Artwork richtig gut zur Geltung. Mein Name ist Manuela Krause, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Adios!